Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Britta Bürger.
Guten Abend.
Und nun, meine Damen und Herren, bevor ich Ihnen mehr erzähle, führe ich Ihnen das größte Lebewesen vor, das es auf der Welt gibt. Es war König und Gott auf einer fernen Insel. Aber jetzt kommt es zu uns in die Großstadt. Der Freiheit beraubt. Ein Schaustück zur Befriedigung Ihrer Neugier. Meine Damen und Herren, Sie sehen Kong, das achte Wunder der Welt.
King Kong, der alte Mythos, am Theater Mannheim wird er in die Gegenwart geholt.
Wir haben uns dem King Kong-Stoff so genähert, dass uns interessiert hat, den King Kong als eine Angst vor der Natur zu sehen.
Mein Stückentwickler Nick Hartnagel und sein Kollege Falk Richter erweitert an den Münchner Kammerspielen Thomas Bernhards Heldenplatz.
Wir haben eine ähnliche Stimmung in Deutschland heute, wo bestimmte Menschen tatsächlich gefährdet sind und angegriffen werden. Wir hatten Halle und wir hatten Hanau und wir haben eine zunehmend toxischer werdende gesellschaftliche Stimmung, wo sich radikale rechte Kräfte durchsetzen und salonfähig geworden sind. Und darüber reden wir in diesem Stück.
Und wie geht's weiter an der Berliner Volksbühne? Bislang gab es ja unter der neuen Intendanz von René Polisch keinen großen Aufbruch. Vielleicht konnte Constanza Makras heute Abend das Ruder rumreißen. Future heißt ihre neue Produktion. Sie hören Fazit, Kultur vom Tage. Thomas Bernhards Heldenplatz hat 1988 im Wiener Burgtheater einen großen Theaterskandal ausgelöst. Jubel im Parkett, von den Rängen Buhrufe junger Nationalkonservativer. Darunter war der junge Heinz Christian Strache, der bis 2019 für die rechtspopulistische FPÖ aktiv war. Lang lebe Österreich, tönte es durch das Burgtheater und Peimann raus. Jetzt hat sich Falk Richter als Hausregisseur der Münchner Kammerspiele Bernhards Heldenplatz vorgenommen.
Das Stück beschreibt ziemlich genau den Moment, wenn eine gesellschaftliche Stimmung kippt, wenn sich rechte, radikal rechte Kräfte durchsetzen. Und die Situation für Gefährdete in einer Gesellschaft, also Teile von gesellschaftlichen Minderheiten, verschärft. Und sie sich überlegen müssen, ob sie noch in diesem Land bleiben, ob sie sich wehren, wie sie damit umgehen.
Falk Richter heute früh im Deutschlandfunk Kultur über seine Auseinandersetzung mit Thomas Bernhards Heldenplatz. Am Abend war die Premiere an den Münchner Kammerspielen und Anna Landefeld war für Fazit dabei. Hallo, guten Abend.
Guten Abend, Frau Bürger.
Nach der gestrigen Fackeldemonstration vorm Privathaus der sächsischen Gesundheitsministerin Petra Köpping bekommt dieser Theaterabend, auch wenn er in München stattgefunden hat, ja nochmal eine dramatische Aktualität. Gab es in München irgendwelche spontanen Proteste?
Man muss sagen, glücklicherweise nicht, ganz anders als bei der Uraufführung 1988. Sie haben es ja gerade beschrieben. Heute Abend in München war es sehr ruhig. Es gab leichten Jubel, kein Buhkonzert. Es war, man muss sagen, eine sehr intime Premiere vor ausgedünnten Rängen. Die Theater in Bayern sind zwar offen, aber sie dürfen eben nur mit 25% Auslastung bespielt werden. Und diese beinahe Stille, die spürt man im ganzen Theater und auch den ganzen Abend hinweg. Und man muss natürlich auch dazu sagen, dass der Kontext 88 auch ein anderer ist etwas. Das Stück ist sehr auf Österreich zugeschnitten. Man hat diesen wirklich symbolträchtigen Heldenplatz in Wien und die Waldheim-Affäre, die ist damals sehr präsent. Und Falk Richter, geht es auch gar nicht darum, Protest zu erregen.
Falk Richter ist ja nach seiner No-Fear-Aufführung an der Berliner Schaubühne von der AfD verklagt worden. Das war ein Riesending. Auch diesmal befragt er das Bernhard-Stück mit Blick auf aktuelle Entwicklung. Wie macht er das? Was fügt er dem Text hinzu? Das ist ja seine Spezialität.
Ja, also zum einen ist es ungewöhnlich für ihn, arbeitet er mit dem gekürzten Bernhard-Text und der ist für sich stellenweise ziemlich universell und er beschreibt den Faschismus als politisches Phänomen wirklich sehr präzise. Also an diesem Bernhard-Text bleibt er dran und der hat auch bis heute Gültigkeit. Aber zum anderen arbeitet Falk Richter auch viel mit dokumentarischem Material. Er kollagiert Bilder und Töne, er nimmt historische Aufnahmen aus der NS-Zeit. Man sieht beispielsweise den BDM tanzen, man sieht den Attentäter von Halle, man sieht Bilder von Demos, von Corona-Leugnern. Aber er nimmt eben auch aktuelle politische Reden von rechten Politikern der AfD oder der CSU.
Wenn wir kommen, dann wird aufgeräumt, dann wird ausgemistet, dann wird wieder Politik für das Volk und zwar nur für das Volk gemacht.
Einmal. Hitler und die Nazis sind nur ein Volk. Vogelschiss in über 1000 Jahre erfolgreicher deutscher Geschichte.
Ja, das ist so eine dieser Videokollagen, die Falk Richter in seine Inszenierung von Thomas Bernhards Heldenplatz eingebaut hat, Anna Landefeld. Wie hat er das gemacht?
Falk Richter nimmt diese Schnipsel, diese Sequenzen und unterbricht immer wieder das Geschehen auf der Bühne, also den Bernhard-Text. Und er zeigt diese Bilder auf großen Videoleinwänden. Die sind eingefärbt in Rot und Schwarz. Das ist sehr monumental. Manchmal laufen sie in voller Lautstärke ab. Manchmal nimmt er so einen dröhnenden Beat und so einen Klangteppich, legt ihn drunter. Manchmal lässt er diese Aufnahme einfach auch nur stumm mit dem Geschehen auf der Bühne, mit dem Text mitlaufen einfach. Und das ist wirklich sehr, sehr eindringlich, auch in der letzten Szene. Man hört einen Chor, ein Echo aus NS-Parolen. Das ist wirklich sehr unheimlich. Und man sieht dazu diese Videosequenzen. Da sind historische Aufnahmen gegengeschnitten, aber auch aktuelle. Und es ist wirklich düster und ja, es lässt einen schaudern.
Mhm. Er hat Bernhards Stück ja wohl auch textlich ergänzt um einen ganzen Akt. Das ist ein Heldenplatz nach Thomas Bernhard. Was hat Falk Richter da hinzugefügt?
Also der Bernhardsche Text ist gewissermaßen der Rahmen. Er hat den ersten und der zweite Akt sind von Thomas Bernhard. Da hat er nichts daran verändert. Die spielen nach dem Freitod des jüdischen Professors Josef Schuster in Wien 88 und auch während der Trauerfeier. Falk Richter hat nun einen selbstgeschriebenen Akt hinzugefügt und es passt sehr, sehr gut, weil Richter hat einen ähnlichen Stil wie Bernhard und bleibt doch dabei sehr Falk Richter. Es ist wütend, kritisch, sehr engagiert und man könnte fast sagen, es ist so ein klassischer Agitprop-Text und er lässt diesen Text, diesen dazwischen geschobenen Akt von drei Intellektuellen sprechen. Es ist eine Abrechnung, da ist irgendwie alles drin. Der NSU, Hanau, Halle, QAnon, Querdenker, Franz Josef Strauß. Seltsamerweise fehlt Sebastian Kurz, muss man sagen. Aber es steckt auch eine für Falk Richter auch sehr typische Medienkritik drin. Also Talkshows, Zeitungsartikel werden da zitiert und werden da auseinandergenommen, die sozusagen, und da ist die Kritik von Richter drin, die das Konkrete auf der Straße sozusagen aus der bürgerlichen Mitte befeuern und salonfähig machen.
Und fügen sich diese unterschiedlichen Teile jetzt auch mit den Videos als Ganzes auf der Bühne der Münchner Kammerspiele? Fügt sich das zusammen?
Also das Ensemble bohrt sich auf, also diese Bühne ist erstmal sehr ausdrucksstark. Wir haben sehr industrielle Elemente, wir haben sehr kräftige Farben in den Kostümen, Lack und Stahl, fast schon so ein Hauch von Fetisch. Es ist sehr ausgesprochenes Sprechtheater, wenig Bewegung, sehr statisch. Das Ensemble bohrt sich in diese Bernhard-Monologe und sie arbeiten wirklich diese ganze Angewidertheit heraus. Und man muss allerdings sagen, dass trotz dieser Energie, die ab und zu aufkommt, dass sich diese Inszenierung doch eher dahinschleppt und doch eher museal wirkt.
Warum? Das hörte sich für mich jetzt gar nicht so an.
Ja, weil die Elemente tatsächlich sehr, sehr stark sind, die er hinzufügt. Aber es ist sehr langsam. Dieser Bernhard-Text ist für sich sehr, sehr kraftvoll. Er verliert sich ein bisschen im Alltag dieser Menschen, die im Heldenplatz eine Rolle spielen. Und es dauert sehr lange, bis Richter auf diese aktuellen Bezüge kommt. Fast anderthalb Stunden, bis wir irgendwann in der Gegenwart angekommen sind und diesen Bezug auch herstellen können.
Heldenplatz nach Thomas Bernhard, der neue Theaterabend von Falk Richter an den Münchner Kammerspielen. Die erste Rezension dieser Aufführung kam von Anna Landefeld in Fazit. Vielen Dank.
Danke auch.
Wir haben schon mehrfach hier in Fazit über ein zu gründendes Bundesinstitut für Fotografie berichtet, über die zwei Fraktionen, die um den Standort ringen, Essen und Düsseldorf. Auch darüber, dass zwei Machbarkeitsstudien für Essen plädiert haben, unterstützt von der scheidenden Kulturstaatsministerin Monika Grütters. Nun fällt dieses Thema in den Entscheidungsbereich ihrer Nachfolgerin, der grünen Politikerin Claudia Roth. Und damit das auch gleich auf deren Aufgabenzettel kommt und nicht hinter anderen Baustellen verkümmert, hat sich die Fotostadt Essen vielleicht jetzt ausgerechnet in dieser Woche mit einer umfangreichen, aufwendig gestalteten Zeitschrift präsentiert als kostenlose Beilage in der Süddeutschen Zeitung. Außerdem gab es an den vergangenen zwei Tagen ein Online-Symposium zum Wert des Fotografischen. Und daran beteiligt war auch der Fotohistoriker Steffen Siegel, Professor an der Folkwang-Uni in Essen und heute Abend bei uns. Guten Abend, Herr Siegel.
Guten Abend.
Die Zeitschrift und das Symposium vermitteln den Eindruck, als schaffe Essen schon mal Tatsachen mit dem Bundesinstitut für Fotografie, bevor es eigentlich politisch abgesegnet ist.
Tja, wo soll ich da anfangen? Das ist ja tatsächlich so, dass die Tatsachen nicht zu schaffen sind, sondern die gibt es ganz einfach. Was den Standort Essen anbelangt, liegt es an den Institutionen, die es bei uns gibt. Große Museen, wichtige universitäre Orte der Ausbildung, in Theorie wie in Praxis. Aber ich will gleich vorneweg betonen, es geht uns überhaupt nicht um einen Wettbewerb zwischen verschiedenen Städten, verschiedenen Standorten, sondern es geht uns um die Sache. Und die Sache ist, dass die Fotografie in ihrer ganzen Breite ein sehr verletzliches, sehr vergängliches Medium ist und einer sehr professionellen Pflege bedarf, kuratorisch, restauratorisch, wissenschaftlich und archivarisch natürlich. Und die Fragen, die wir jetzt auf dieser Tagung, die Sie angesprochen haben, gestellt haben, gehen immer genau in diese Richtung. Wie sind die Werte beschaffen? Woran machen wir das überhaupt fest? Was sind Kriterien? Was sind unsere Kennzeichen für das Wertvolle an Fotografien? Und wer muss alles ins Gespräch gebracht werden, um diese Werte zu erhalten oder sogar zu steigern? Und da ist ein Ort allein ganz sicherlich ohnehin zu wenig. Aber was wir natürlich auch unterstreichen wollen, ist die Tatsache, dass Essen ein sehr geeigneter Ort ist, um bundesweit zu verknüpfen. Das heißt Bundesinstitut und wir wollen bundesweit Verknüpfung herstellen.
Und bevor wir noch jetzt dann auch auf einzelne Aspekte des Symposiums kommen, wie wurde denn heute und gestern die Standortfrage diskutiert? Also gab es an neuen Ideen, wie man Düsseldorf da auch einbinden könnte?
Tatsächlich haben wir gar nicht über die Standortfrage diskutiert. Das war uns auch durchaus wichtig, uns als Essenern wichtig, dass wir über Inhalte reden. Wir haben eingeladen sehr, sehr breit und gleichzeitig auch sehr international. Denn die deutsche Debatte, die wir gerade führen, ist eine, die vor vielen Jahren, vor 50 Jahren in der Schweiz geführt wurde, die gerade beendet wurde in Spanien, erfolgreich beendet wurde und die in anderen Ländern wie Belgien, Niederlande, Frankreich vor einigen Jahren schon debattiert wurde.
Das heißt, die haben alle solche Bundes- oder nationalen Institute gegründet?
Die heißen natürlich jeweils ein bisschen anders, aber ja, es gibt solche Institute. Das wahrscheinlich älteste, soweit ich das sehe, ist die Fotostiftung Schweiz. Von dort hatten wir auch einen Gast. In Winterthur sind die angesiedelt. Jetzt gerade diese Woche kam die Meldung heraus, dass in Spanien ein solches Institut eingerichtet werden wird und auch nicht in der Hauptstadt übrigens. Und ja, wir sind hier, was diese deutschen Debatten anbelangt, sozusagen mittendrin in einer Entwicklung, die es mindestens europaweit gibt.
Könnten Sie sich denn, ich möchte noch mal beharren auf der Standortfrage, zwei Standorte vorstellen?
Also wenn ich ganz ehrlich sein darf, nein. Allerdings geht es nicht um die Frage, ob ein oder zwei, sondern es geht eigentlich um die Struktur als solche. Was heißt eigentlich Standort? Wir müssen immer wieder in den Blick nehmen, dass in Deutschland es ganz herausragende Standorte bereits gibt, nämlich Museen und archivarische Sammlungen. Da sind ganz viele Städte zu nennen. Vorne vorweg Köln, Hamburg, Berlin, München, Frankfurt und so weiter. Und dazu gehört ganz sicherlich auch Essen. Aber es geht darum, diese miteinander ins Spiel zu bringen und sozusagen eine netzförmige Struktur herzustellen, die dann auch dem entspricht, was wir in Deutschland ja sehr hochhalten, nämlich eine föderale Struktur zu haben, eine Bundesstruktur. Deswegen soll dieses Institut ja auch so heißen. Und dann, denke ich, ist es im Sinne des Archivarischen und Konservatorischen sehr sinnvoll, tatsächlich zunächst einmal zu sagen, Objekte hin und her zu fahren oder Personen regelmäßig reisen zu lassen zwischen verschiedenen Standorten ist nicht sinnvoll. Das möchte ich deutlich betonen. Das ist nicht sinnvoll. Wir glauben aber eben auch daran, dass wir jetzt im 21. Jahrhundert leben und Vernetzungsmöglichkeiten allemal im Zeitalter der Digitalisierung deutlich möglich sein sollten.
Unikal bis unlimitiert, das war der Titel des Symposiums, Werte des Fotografischen. Und das ist genau die Spannung, in der sich die Fotografie befindet. Also einerseits das künstlerisch wertvolle Original, auf der anderen Seite die Flut der digitalen Bilder. Welche Interessen sind hier deutlich geworden, um den Wert der Fotografie zu erhalten oder vielleicht auch zu steigern?
Das ist in der Tat die riesige Spannbreite. Es gibt einzelne Objekte, die uns auch vielleicht aus ganz unterschiedlichen Gründen sehr, sehr wertvoll sind. Und dann gibt es diese riesige Masse an Bildern, die entsteht. Und dazwischen müssen Entscheidungen getroffen werden, wenn es vor allem um archivarische Arbeit geht. Wertvoll und wichtig für die Debatte bleibt, und das hat die Tagung erwiesen, die Frage der Digitalisierung. Wie kann man Sammlungsbestände öffentlich zugänglich machen? Wichtig ist die Frage, wie sich international vernetzen lässt. Diese Standortdebatte, die wir jetzt gerade besprochen haben, ist ja auch ein klein wenig, wenn ich das so sagen darf, provinziell. Wir müssen uns eigentlich darüber Gedanken machen, wie wir uns vernetzen wollen mit den europäischen und außereuropäischen Partnern. Mhm. Und da gibt es eine ganze Reihe Institute, an die zu denken wäre. Wichtig geworden ist aber eben auch die Frage des Zusammenhangs. Wir sprechen in der Fototheorie von sogenannten Image Families. Das heißt, ein Bild ist immer eigentlich ganz viele verschiedene Einheiten. Wir können das uns klar machen, es gibt ein Negativ, es gibt ein oder viele Abzüge, es gibt die Weiterverwertung in bestimmten Produkten, sagen wir in einer Zeitung, in einem Buch. Und das können wir noch weiter ausdehnen. Und das alles zusammenzudenken, heißt, Restauratoren, Wissenschaftlerinnen, Kuratoren miteinander ins Gespräch zu bringen.
Wie steht es denn um das Medium Fotografie auf dem Kunstmarkt?
Da steht es seit 50 Jahren eigentlich sehr gut, jedenfalls für eine bestimmte Gruppe von Künstlerinnen und Künstlern, die damit sehr gut Geld verdienen können, die sehr beachtet werden. Einmal im Jahr findet ja die große Messe in Paris statt, Paris Photo, immer im November. Und da kann man schon sehen, da passiert sehr viel. Das ist immer noch ein sehr nachgefragtes und sehr wichtiges Medium, ohne Frage. Und schauen Sie sich an, was auf den Social Media passiert. Instagram ist ein Kanal, der ja fast exklusiv über Fotografie funktioniert und die Kommunikationsweisen sehr, sehr stark auf das Fotografische inzwischen verlegt.
Und welche Rolle spielen die sogenannten NFTs, die wir jetzt zunehmend, also die digitalen Originale, die wir jetzt zunehmend auf dem Kunstmarkt haben?
Die sind ein hochinteressantes Modell, das wir auf der Tagung tatsächlich in jedem einzelnen der 5 Panel diskutiert haben, weil dort ein Paradox sich wiederholt, das die Fotografie eigentlich schon seit 200 Jahren vormacht. Nämlich, wir haben ein prinzipiell eigentlich endlos vervielfältigbares Objekt, also einmal das Bild oder jetzt die digitalen Dateien, Einheiten, und die werden nun zugespitzt auf eine, ja, auf was etwas Unikales, auf ein einzelnes Objekt, auf einen einzelnen Datensatz, einen einzelnen Internet-Eintrag in einer Blockchain jetzt. Und das ist etwas, was in seiner Paradoxie so hochinteressant ist. Und die Frage, die wir debattiert haben, war vor allem, wie wird das weitergehen? Und da will ich deutlich sagen, sind wir eher auf Antworten in 5 Jahren neugierig, da kann man jetzt nur spekulieren.
Mhm. Nordrhein-Westfalens Kulturs- und Wissenschaftsministerin Isabel Pfeiffer-Pönsken, die unterstützt ja auch Essen als Standort. Sie hat ab Januar auch den Vorsitz in der Kultusministerkonferenz und dadurch vermutlich gleich mal einen direkten Draht zu Claudia Roth. Was wünschen Sie sich für dieses Jahr 2022 und das Bundesinstitut für Fotografie?
Ich wünsche mir vor allem, dass die jetzt doch inzwischen über 2-jährigen Debatten, ganz konkret 2-jährigen Debatten, in eine nächste Phase eintreten. Dass wir ein Gremium bekommen, in dem inhaltlich weiter diskutiert, aber dann vor allem auch weiter organisiert wird. Und dass es dann hoffentlich sehr bald im Bundestag einen Beschluss gibt, diese doch gar nicht so kleinen Mittel, die dafür notwendig sind, endgültig zur Verfügung zu stellen und das möglich zu machen, wonach die, man nennt das immer Fotoszene, seit Jahrzehnten verlangt.
Sagen Sie mal eine Größenordnung für die nicht kleine Summe?
Es gibt Zahlen, die kann man im Internet ohne weiteres nachlesen. Das sind auf jeden Fall 3-stellige Millionenbeträge für eine Anschubinvestition. Aber es wird am Ende darauf ankommen, vor allem nachhaltig zu arbeiten. Orte zu schaffen, einmal mit einem solchen Institut, aber dann eben auch mit der netzförmigen bundesweiten Struktur, also einen Zusammenhang zu schaffen, der dauerhaft eine substanzielle Stärkung der aktuellen Sammlungen bedeutet. Das haben wir übrigens in unserem Heft, das jetzt der Süddeutschen Beilag, in den Antworten der von uns angesprochenen Expertinnen und Experten am häufigsten gehört und ja dort auch dann gedruckt, nämlich an den einzelnen Standorten, ob jetzt in München oder in Hamburg oder in kleineren Sammlungen, überall würde das einen Unterschied machen, auf den man wirklich wartet.
Und dieses Magazin Fotostadt Essen, das gibt es auch kostenlos online unter www.essen.de/fotostadt. Der Fotohistoriker Steffen Siegel über den Wert des Fotografischen, ein Symposium des Zentrums für Fotografie Essen, das ich hier einmal mehr in Stellung gebracht hat für das zu gründende Bundesinstitut für Fotografie. Herr Siegel, danke fürs Gespräch.
Ich danke Ihnen.
Die Intendanz von René Polesch an der Berliner Volksbühne, die hat große Erwartungen geweckt. Doch die TheaterkritikerInnen sind sich derzeit einig, dass Polesch die Erwartungen bislang in keiner Weise erfüllt. Manche sagen, da habe selbst der vielgescholtene Chris Derkon mehr geliefert. Heute Abend gab es nun endlich wieder mal eine prominente Regiearbeit an der Volksbühne, The Future, von Constanza Makras und ihrer Kompanie Dorky Park. Makras ist neben Florentina Holzinger als Choreograf im Volksbühnentableau gesetzt. Elisabeth Nehring kommt direkt aus dieser Uraufführung. Guten Abend.
Guten Abend.
Makras nennt ihr neues Stück The Future. Was für Fragen rund um die Zukunft wirft sie denn auf?
Ja, eine der Grundfragen dieser Inszenierung ist, wie gehen wir überhaupt mit der Zukunft um? Verläuft die Zeit, Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft wirklich linear oder nicht doch eher in Schleifen, in ewigen Wiederholungen oder sogar in Gleichzeitigkeiten? In verschiedenen Stellen im Text ist vom Aufkündigen der Zukunft die Rede, von den Geistern der Vergangenheit oder auch von einer Überlagerung der Gegenwart durch frühere Epochen. Und aus dieser Art der, ich sag mal, Gegenwartskritik macht Constanza Macras wirklich den Kern ihrer Inszenierung, thematisch, aber auch in der Art, wie sie die Szenen baut, zum Teil wirklich in Endlosschleifen mit vielen Wiederholungen, die von den verschiedenen Protagonistinnen dann gespielt werden oder auch zum Beispiel im Umgang mit den Kostümen. Es gibt unglaublich wahnsinnig viele Kostümwechsel der 10 Tänzerinnen aus den verschiedenen Epochen. Wir sehen also Fernsehstars, Dallas, Figuren aus den 80er Jahren. Wir sehen das Orakel von Delphi, römisch-griechische Kostüme. Wir sehen Figuren aus der Steinzeit, aber auch Wikingerbräute oder fiese Manager aus der Gegenwart. Also auch in der Inszenierung gibt es eine Überlagerung verschiedener Epochen, würde ich sagen, und viele Gleichzeitigkeiten.
Als Choreografin verbindet Constanza Macras ja gerne Tanz und Text. Mhm. Was setzt sie denn hier an Material zusammen?
Ja, ihre Protagonisten und Protagonistinnen auf der Bühne sind ja immer unheimlich dynamisch und tanzstark und so auch hier. Und sie sprechen inzwischen aber auch ziemlich gut. Und in The Future haben sie dieses Mal auch wirklich viel zu tun. Ich sag mal, der Text bewegt sich von Philosophie, Kultur und Kapitalismuskritik bis zur Überlegungen zur Quantenphysik oder verschiedene Zeitvorstellungen, zum Beispiel Walter Benjamins Idee der Urzeit als homogene und leere Zeit. Es geht um virtuelle Teilchen, um Sein und Nichtsein, also wirklich schwerer Tobak. Aber es gibt natürlich auch die etwas zugänglicheren Texte, zum Beispiel wenn Fernanda Ferrer, eine ihrer längsten und langjährigsten Tänzerinnen, aus ihrer fiktiven Kindheit berichtet.
I remember when I was a little girl, our house caught on fire. I'll never forget the look on my father's face as he gathered me up in his arms and raced through the burning building out of the pavement. And I stood there, shivering in my pajamas, watching the whole world go up in flames. And when it was all over, I said to myself, is that all there is to a fire? Is that all there is?
Ja, das war Fernanda Ferrer, die eine kleine Geschichte aus ihrer Kindheit erzählt hat, als das Haus der Eltern abgebrannt ist. Aber sie geht dann trotzdem dazu über, jetzt bleibt uns doch eigentlich nur das Tanzen. Und das ist eben auch das, was diesen Text oder diese Texte dann ausbalanciert, diese starke Körperlichkeit, also man hat den Text und man hat das Spiel, aber auch den Tanz und das Sinnliche, das Visuelle der Bewegung und der Kostümwechsel. Also dieser Abend ist beides, ein bisschen Diskurstheater und ganz viel Tanz. Leider im ersten Teil doch viel stärker, im zweiten hat der Abend dann doch ganz schön Längen.
Ja, und anscheinend geprägt von starken Stimmungswechseln, ne? Also das war jetzt eine sehr ernste Geschichte und die löst sie dann auf in diesem Lied, das dann doch sehr tänzerisch
ganz
und
doll,
fröhlich
auf jeden
rüberkommt.
Fall. Die Temperatur ist immer unterschiedlich.
Insofern weiß ich nicht, ist das jetzt eine Utopie oder eine Dystopie?
Ja, gute Frage. Also eine Utopie auf keinen Fall, was sich schon in der Bühne zeigt. Also wenn wir mal annehmen, dass die Zukunft so aussieht wie diese Bühne, ist das doch eine pessimistische Vision. Denn es gibt ausschließlich zwei Berge im Hintergrund, eigentlich Krempel bedeckt von blauer Plastikfolie. Und mitunter wird so ein Prospekt heruntergelassen, wo eine Vulkaninsel drauf zu sehen ist. Ohne jedes Grün, ein einziger Felsen, davor ein Salzsee, der wahrscheinlich genauso lebensfeindlich ist wie diese Insel. Und das einzige Grün der Inszenierung ist ein Fake-Baum, der ab und zu in einem Glaskasten auf die Bühne gefahren wird. Also die Zukunft besteht nicht nur aus den Geistern der Vergangenheit, sondern auch aus einer nicht sehr lebensbejahenden Umgebung. Aber tatsächlich haben wir immer wieder diese Wechsel, auch in die heiteren Momente.
Nachdem die Volksbühne die ersten Monate unter René Polesch bis auf einen Abend von ihm selbst ja kaum was aufzubieten hatte, steigerte sich der Unmut beim Publikum und in den Feuilletons. Rüdiger Schaper fragte im Tagesspiegel, was eigentlich mit dem Vorbereitungsetat von 850.000 Euro gemacht worden ist an der Volksbühne. Steht der heutige Abend für einen Neuanfang? Setzt Constanza Macras dem Eindruck von Poleschs Selbstbezüglichkeit mit dieser Aufführung was entgegen? dagegen?
Letzteres auf jeden Fall. Also auch wenn The Future im zweiten Teil wirklich arge Längen hat, ist es doch voll mit Ideen und Fragen, voll mit Anspielungen auf Diskurse und Zitaten aus der Ideengeschichte. Und dabei ist es wirklich unglaublich vital. Das ist ja Constanza Macras immer. Sie macht zwar auch sehr oft das, was sie wirklich gut kann. Das kommt einem dann, wenn man die alle Arbeiten kennt, auch oft schon ganz schön bekannt vor und auch, dass sie kein richtiges Ende findet. Aber sie ist wirklich nie ermüdet an sich selber oder an ihrer Kunst oder sie ist auch nie selbstbezüglich, sondern sie ist wirklich immer interessiert an einer echten Recherche und auch an ihren fantastischen Tänzerinnen. Insofern ein vitaler, starker Abend an der Volksbühne.
The Future von Constanza Macras an der Berliner Volksbühne und Elisabeth Nehring war für uns da. Besten Dank.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Anlässlich des 70. Jahrestags der Gründung des Bundesdeutschen Pennzentrums ist heute in Darmstadt das Jubiläum begangen worden. Die deutsche Sektion als Teil des internationalen Penn ist die wichtigste deutsche Vereinigung im Bereich Literatur. Schriftsteller, Übersetzer und Herausgeber zählen dazu. Die internationale Penn-Charta setzt sich in besonderer Weise für Kollegen und Kolleginnen ein, die politisch wegen ihres Geschlechts oder ihrer Herkunft verfolgt werden. Mit Writers in Exile bietet die deutsche Sektion zudem ein besonderes Programm an, sagte Penn-Generalsekretär Peukmann im Westdeutschen Rundfunk.
Das gibt es sonst bei keinem anderen Penn. Wir haben 12 verfolgte Autoren in unserem Programm aus verschiedenen Ländern. Die bekommen hier eine Wohnung, die bekommen ein Stipendium, die werden krankenversichert. Und die können dann nach viel Verfolgung und Gefängnissen und welche furchtbaren Schicksale es da insgesamt gibt, können die jetzt ruhig leben und schreiben. Was natürlich auch nicht ganz so einfach ist, weil die haben auch ein Trauma oft und müssen sich auch erst wieder fassen.
Der Autor Heinrich Peukmann, Generalsekretär des Pennzentrums Deutschland. Das Bauhausmuseum Dessau ist zum Museum des Jahres gewählt worden. Das 2019 eröffnete Museum überzeuge damit, die Erinnerung an die bedeutendste Schule für Gestaltung im 20. Jahrhundert wachzuhalten, erklärte die deutsche Sektion des Internationalen Kunstkritikerverbandes EIKA. Außerdem werde auch die Idee des Bauhauses eindrucksvoll in die Gegenwart übertragen, hieß es. Die Stiftung Bauhaus Dessau sieht in der Auszeichnung eine Anerkennung für das junge Museum, die zugleich Ansporn für die kommenden Jahre sei. Nach EIKA-Angaben sind mehr als 200 Autoren, Kritiker, Journalisten und Publizisten in der deutschen Sektion zusammengeschlossen. Sie vergibt jedes Jahr die undotierte Auszeichnung. Der Comedian Mirko Nonchef ist gestorben. Gegenüber der Bild-Zeitung bestätigte Nonchefs Manager und enger Freund Bertram Riedel seinen Tod. 1969 in Ostberlin geboren, war Nonchef 1993 Gründungsmitglied der Fernsehcomedy-Reihe RTL Samstagnacht. Dort fiel der damals 24-Jährige durch seine Fähigkeit auf, Geräusche und Töne aus dem Alltag mit seinem Mund zu imitieren. Nonchef war danach auch in diversen anderen Comedy-Formaten sowie in mehreren Otto-Filmen zu sehen. Für seine Arbeit wurde der Berliner unter anderem mit dem Bambi, dem Bayerischen Fernsehpreis und dem Deutschen Comedy-Preis ausgezeichnet. Erst vor kurzem feierte der Komiker sein TV-Comeback in Bully Herbigs Show LOL Last One Laughing. Auch bei der neuen Staffel des Formats war Nonchef dabei. Die Dreharbeiten dazu wurden bereits abgeschlossen. Die 9 Folgen sollen im Frühjahr 2022 ausgestrahlt werden.
Bei King Kong, da denkt man an Töne wie diese. Die weiße Frau in Angst und Schrecken vor dem Riesengorilla King Kong, 1933 verfilmt, ein Klassiker des Katastrophenfilms und längst ein Pop-Mythos. Jetzt hat sich der Regisseur Nick Hartnagel den Stoff vorgenommen und am Theater Mannheim ein Stück entwickelt, in dem es um die Angst des Menschen vor dem Monster und der unbeherrschbaren Natur geht. Im heutigen Phänomen der Prepper findet Hartnagel eine aktuelle Anknüpfung. Vorbereitet sein ist für diese Menschen alles.
Die Prepper sind für uns auch nur ein Motiv, wie auch die Seefahrer in dem Stoff King Kong, mit dem wir die Beziehung zwischen Mensch und Natur auf verschiedene Art und Weise reflektieren. Und wir enden eigentlich mit so einer Utopie, dass diese vermeintliche Trennung zwischen Mensch und Natur nur ein Konstrukt ist und dass darum geht, das zu verstehen, dass wir nur eine Nebenfigur sind. Das heißt im Stück einmal, wir müssen lernen, die Welt zu beobachten, anstatt sie verändern zu wollen, um auch Kontrolle abzugeben.
Nick Hartnagel über seine Stückentwicklung King Kong, die Last der Träume am Theater Mannheim. Björn Heyer hat die Uraufführung gerade miterlebt. Guten Abend.
Ja, guten Abend, hallo.
Wie knüpft Nick Hartnagel jetzt an den King Kong-Mythos und den Filmklassiker genau an?
Ja, er bedient sich natürlich eines sehr großen Mythos, der inzwischen in die Popkultur eingezogen ist, mit mehreren Verfilmungen. Dieses Narrativ von dem Inselmonster, das in die westliche Kultur eindringt und dann auch die menschliche Zivilisation in Schrecken versetzt, das nutzt der Regisseur im Grunde genommen, um sehr grundsätzliche Fragen über das Menschsein zu stellen. Also was macht das Humanum aus? Wie verhält es sich zum Fremden? Braucht es das Fremde, um sich selbst zu konstituieren? Und welche Rolle spielt eigentlich, und das ist auch der Cliffhanger, könnte man sagen, für unsere Gegenwart, welche Rolle spielt eigentlich eine Natur, die unberechenbar geworden ist, die nicht mehr vorhersehbar geworden ist? Wie beeinflusst das unsere menschliche Identität? Das sind die großen Fragen, die in diesem Stück gestellt werden und quasi auf der Folie dieses Mythos verhandelt werden.
Und wie geht er mit dieser männlichen Eroberungsfantasie um, die ja auch in King Kong steckt?
Ja, da würde ich sagen, unternimmt er schon eine bemerkenswerte Transformation. Denn dieser ganze Gender-Aspekt, der gerät etwas in den Hintergrund. Man kann sagen, die Eroberung oder auch Repression des anderen Geschlechts schlägt über in die Eroberung und Repression der Umwelt. Und das macht sich gleich zu Beginn auf der Handlungsebene bemerkbar. Wir sind konfrontiert mit einem Quintett mit 5 Überlebenden, die sich nach der Apokalypse in einer Höhle wiederfinden, ja, über Konservendosen und so weiter unterhalten. Und es gibt quasi einen Gegenstand, der wie so ein magisches Instrument irgendwie im Raum ist, und das ist ein Fernseher. Sie gucken sich diese Kassette an von dem Film, den Sie eben mal kurz anzitiert haben, und es findet so ein Übergleiten in dieses Filmsetting statt. Wir erleben diese Gruppe, wie sie auf eine Insel überfährt, angezogen und auch gelockt, verzückt von diesem Mythos des Riesengorillas. Davon werden sie angezogen, und das bestimmt dann auch im Weiteren die Handlung. Und dann kommt noch was Zweites hinzu, das wurde ja eben auch schon im O-Ton ein bisschen angesprochen, dieser Typus des Preppers, der mit seinem übersteigerten Präventionalismus, also alles, was in der Natur an Katastrophe denkbar ist, muss im Vorfeld abgewehrt werden, eine Gesellschaft der Vorbeugung. Und so sind auch diese etwas skurrilen Figuren permanent auf dieser Insel dabei, uns zu erklären, wie man überleben kann. Also so Survival-Tipps, ja, am besten sollen wir alles spitzwegerisch essen oder wir sollen Zahnpasta gegen Insekten einsetzen. Also dieser Kampf gegen die Natur, das ist eigentlich die Fortsetzung des Kampfes der Geschlechter. Und das hängt ja durchaus auch, wenn Sie mal die Geschichte des Feminismus sich angucken, eng miteinander zusammen. Also die Unterdrückung des anderen Geschlechts ist oftmals männlich kodiert. Genauso ist es auch mit der Unterdrückung der Natur. Denken Sie an den Typus des Jägers. Da gibt es also schon Parallelen, die hier aufgegriffen werden. Und das feindliche Bild, diese Metapher, das ist natürlich der große Gorilla. Vielleicht hören wir da an der Stelle mal ganz kurz auch in das Stück rein.
Die Mauer ist noch genauso stark wie vor Jahrhunderten. Die Bewohner bewahren sie vor dem Zerfall. Sie ist ihr absoluter Schutz vor dem, was dort draußen ist.
Ihr Schutz? Eine Mauer? Sie haben eine Mauer?
Es ist irgendetwas auf der anderen Seite. Etwas, das sie fürchten.
Das Ende. Die Auslöschung. Der Horror.
Bin ich ganz genau sicher, ob das die richtige Stelle war, die Sie meinten. Auf jeden Fall hören wir hier diese Prepper darüber reden, über diese andere Seite, den Horror. Wie wird denn dieser Horror jetzt aber in Bilder gepackt in dieser Inszenierung? Und überhaupt, wie bringt Nick Hartnagel den Gorilla auf die Bühne?
Also dieser Horror, den Sie jetzt ansprechen, das ist natürlich irgendwie auch diese ominöse Figur des Gorillas, der eben hinter dieser Mauer sich befinden soll. Der Gorilla ist gar nicht zu sehen auf der Bühne. Er ist gewissermaßen der rosa Elefant. Ja, genau, er ist der rosa Elefant, den man nicht bemerkt. Und er ist eine Chimäre, aber darin liegt meines Erachtens auch die Malaise dieser Inszenierung, die ich doch etwas unausgegoren finde. Es gibt quasi ein großes Strukturelement, auf das sich irgendwie auch der Regisseur etwas ausruht. Und zwar ist das von Anfang an eine gigantische gelbe Folie, die über den Bühnenboden gelegt ist. Und durch Luft wird die manchmal aufgeblasen. Dann wird sie zu einem Sinnbild für ja diese ominöse Kreatur, die man eben nicht sieht. Aber sie wird auch zum Sinnbild für die Landschaft, die dann diese fünf Figuren durchkämmen müssen. Manchmal sind sie auch unter der Folie, dann wird sie zu so einer Art Höhle. Aber sie ist nie Teil einer richtigen, also doch einmal, aber sie ist im Grunde genommen weitestgehend keine filmische Projektionsfläche. Sie soll Projektionsfläche der Zuschauer bleiben. Also der Gorilla, der verkörpert unsere Ängste vor der Natur. Und das ist eigentlich die große Metapher, die gebraucht wird. Ansonsten passiert da relativ wenig und hinzu kommen auch Kostüme, die sich mir nicht ganz erschließen. Manche treten aus diesem Quintett in Unterhosen mit Umhang auf, haben Kuhglocken da, wo das Gesäß ist. Also was soll das, habe ich mich da gefragt. Das sind irgendwie solche kryptischen Metaphern oder Motive, die nicht aufgehen in dieser Inszenierung. Und diesem Trivialen, das finde ich eben auch schade, diesem Trivialen steht eine sehr hehre Theorie ja auch entgegen. Also das Ganze ist ja schon auch sehr stark mit Gedanken und so weiter unterlegt.
Björn Heyer über Nick Hartnagels King Kong, die Last der Träume am Theater Mannheim. Ihnen noch einen schönen Restabend. Danke.
Dankeschön.
Ein russischer Milliardär als Kunstmäzen. Leonid Michelson war laut der Wirtschaftszeitschrift Forbes der reichste Mann Russlands. Sein Geld hat er mit Gas verdient. Für seine Kunstsammlung hat er 2017 in Venedig einen spektakulären Palazzo übernommen. Doch das war nur der erste Coup. Mit seiner Stiftung VAC bespielt er jetzt auch ein ehemaliges E-Werk in Moskau mit zeitgenössischer Kunst, nicht nur aus Russland. Florian Kellermann über das Eröffnungsprojekt des neuen Kulturzentrums GES2.
Und Action, ruft die Regisseurin. Zwei junge Männer beginnen zu streiten. Die Kulisse ist lieblos. Die Bücher des Bibliothekszimmers sind nur als Tapete an die Wand geklebt. Hier entsteht eine 30 Jahre alte, kitschige US-Fernsehserie noch einmal, diesmal auf Russisch. Santa Barbara heißt sie. Es ist das erste große Projekt des neuen Moskauer Kulturzentrums GES2, benannt nach einem Elektrizitätswerk, das früher hier untergebracht war. Der isländische Künstler Ragnar Kjartansson ist heute zur Eröffnung gekommen. Ich habe einen Artikel gelesen, der den kulturellen Einfluss von Santa Barbara auf Russland beschreibt. Die Serie hat geholfen, das moderne Russland zu formen, und das fand ich faszinierend. Wenn ich mit meinen Bekannten hier spreche, verstehe ich, das ist Popkultur, aber es ist Teil der russischen Psyche geworden. Santa Barbara war im Russland der 1990er Jahre populär. Es gibt Friseurläden, Schönheitssalons und Bekleidungsgeschäfte, die sich danach benannt haben. Ragnar Kjartansson kam 1997 zum ersten Mal nach Russland, als die Serie hier noch lief. Seitdem fasziniert ihn das Land. Bis Ende März wirft das neue Kulturzentrum die Frage auf, wie sich das Selbstverständnis der Menschen in Russland in den vergangenen 30 Jahren verändert hat, im Spannungsverhältnis zwischen Tradition und westlichem Einfluss. Santa Barbara habe hier eine Rolle gespielt, sagen Anastasia Margun und Anja Lavrova. Beide sind Anfang 30 und spielen in der russischen Version der Serie mit. Wir wussten als Kinder ja nicht, dass es solche Möbel gibt und solche Kleidung, dass manche Menschen zu Hause Bedienstete haben. Wir haben vor dem Fernseher gesessen und uns eingebildet, wir lernten etwas über die Welt, obwohl wir es nicht ganz glauben konnten, was wir sahen. Das war eine irreale, eine mögliche Welt. Das GES2 liegt direkt an der Moskwa. Für ein Industriegebäude ist es anspruchsvoll gebaut. Rundbögen und Pilaster schmücken die Fassade. 1907 fertiggestellt, erzeugte es den Strom für die ersten Moskauer Straßenbahnen. Auch das Kulturzentrum soll allen Bewohnern der Stadt zugutekommen. Der Eintritt ist frei. Teresa Mavica, Direktorin der Stiftung VAC, hat das Konzept entwickelt.
All the museums are now looking for
Alle Museen weltweit suchen nach neuen Formen, nach Möglichkeiten, die Besucher einzubeziehen. Wir haben das in der russischen Tradition gefunden. Die Volkshäuser, die schon lange vor der Oktoberrevolution entstanden sind und die danach als Kulturhäuser bezeichnet wurden. Ein Ort, an dem die Menschen ihr Wissen weitergaben und sich umeinander kümmerten. Das sollte eine moderne Kultureinrichtung heute auch tun. Deshalb entstehe im GES 2 auch Kunst. In dem großen Gebäude gibt es Werkstätten, Schulungsräume und einen Bühnenraum. Teresa Mavica betreut seit vielen Jahren Kunstprojekte in Russland. Seit einiger Zeit ist Leonid Michelson ihr wichtigster Partner, Eigentümer eines Gaskonzerns und einer der reichsten Russen. Er hat das GES 2 gekauft und renovieren lassen. Zu den Kosten möchte Teresa Mavica nichts sagen. Ebenso wenig zu den politischen Repressionen, denen viele Künstlerinnen und Künstler in Russland ausgesetzt sind. Natürlich gibt es Probleme hier, wie auch in EU-Ländern und in der ganzen Welt. Ich komme aus Süditalien, einer Familie, die immer in Politik involviert war. Politiker sehen nur das, was sie vor Augen haben. Sie beschäftigen sich mit dem Heute. In der Kultur geht es um das Morgen und dafür interessiere ich mich. Die ersten Ausstellungen, an denen auch russische Künstlerinnen teilnehmen, durften politisch eher nicht anecken. Installationen nehmen Bezug unter anderem auf die in Russland verbreitete Gaming-Kultur und auf russische Karnevalstraditionen. Den Aufbruch Richtung Westen in den 1990er Jahren thematisiert Ragnar Kjartansson nicht nur mit dem Santa Barbara-Projekt. Er stellte in seinem Studio eine Szene von vor 30 Jahren nach und fotografierte sie. Sie zeigt drei Bedienungen im ersten Moskauer McDonald's. Sie erinnern ihn an Tschechows drei Schwestern, die es nicht schaffen, sich ihren Traum zu erfüllen und nach Moskau zurückzukehren. Aber jetzt seien sie da.
All these works are about Sehnsucht at the end of the day.
Diese Arbeiten handeln letzten Endes alle von Sehnsucht. Damit gehen sie über den russischen Kontext hinaus. Es geht darum, was wir anstreben, was wir erhoffen, welchen Vorbildern wir dabei folgen. Deshalb sieht mein Studio jetzt aus wie ein russischer McDonald's. Der Isländer Kjartansson hofft mit seiner Eröffnungsausstellung im GES 2 der russischen Kunstszene anregende Impulse zu geben.
Florian Kellermann über ein neues Kulturzentrum in Moskau.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturpresseschau.
Beginnen wir mit einem lustigen Kunstwort. Als Instagrampel bezeichnet die Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung die avisierte Ampelkoalition. Denn so verschwiegen sich die drei Parteien während der Verhandlungen gegeben haben, posierten sie nicht nur laut FAS, umso häufiger für Bilder, für immer neue Bilder, die vor allem zeigen sollten, dass sie gelernt hatten, richtig für Bilder zu posieren. Zum Beleg zeigt die FAS das berühmte Foto der munter ausschreitenden Parteispitzen im Berliner Westhafen und stellt ihm ein Filmstill aus der Polizeiserie Brooklyn Nine-Nine gegenüber. Gewiss, man erkennt Unterschiede zwischen Politikern hier und Polizisten dort, aber keineswegs in puncto Entschlossenheit. Da liegt die Instagrampel sogar vorn. Nicht umsonst hieß es im Berliner Tagesspiegel, Fortschritt ist das Zauberwort der neuen Bundesregierung. Daran wollen die Koalitionäre glauben. Aber was heißt das? Und wäre der Fortschritt überhaupt zu verhindern? Peter von Becker zitierte aus Franz Kafkas Forschungen eines Hundes den Passus: Gewiss, die Wissenschaft schreitet fort. Das ist unaufhaltsam. Sie schreitet sogar mit Beschleunigung fort, immer schneller. Aber was ist daran zu rühmen? Es ist so, wie wenn man jemanden deshalb rühmen wollte, weil er mit zunehmenden Jahren älter wird und infolgedessen immer schneller der Tod sich nähert. Kafka, mal sarkastisch, zitiert von Peter von Becker in dem Artikel »Wachstum der Grenzen«, eine pfiffige Umkehrung der »Grenzen des Wachstums«, die einst der Club of Rome beschworen hat. Berühmte Sentenzen variieren, das kann aber auch die Ampel alias Grumpel selbst. Mehr Fortschritt wagen, posaunen sie bekanntlich, und das fand Michael Jäger in der Wochenzeitung Der Freitag ziemlich lächerlich. Mehr Fortschritt wagen, was ist das überhaupt für eine Formel? Als Willy Brandt mehr Demokratie wagen sagte, wurden die Unionsparteien wütend, weil es ja bedeutete, sie waren nicht demokratisch genug gewesen. Über mehr Fortschritt wird niemand sich ärgern. Und wo wir bei Variationen sind, die Tageszeitung übte sich ebenfalls darin. Sie titelte, auf Ernst Reuters Völker der Welt schaut auf diese Stadt, von 1948 anspielend, schaut aus dieser Stadt. Nein, Der Taz-Autor Dirk Knipphals erging sich nicht in einem weiteren Berlin-Bashing, einem Genre, das sich großer feuilletonistischer Beliebtheit erfreut. Knipphals sondierte eine Reihe neuer Romane und fand heraus, dass es Berliner Autoren immer seltener um Berlin geht. Berlin ist vom Thema zur Basis geworden. Man lebt hier, schreibt aber über seine Herkunft. Viel geschrieben wurde wieder über die Rückgabeforderungen der Hohenzollern und deren Rolle in der Nazizeit. In der Süddeutschen Zeitung knöpfte sich der Historiker Dietmar Süß den Sammelband »Die Hohenzollern-Debatte« vor. Unter der boshaft ironischen Überschrift »Neue preußische Sachlichkeit« stand die denkbar kürzeste Inhaltsangabe: »Konservative Historiker mahnen zur Objektivität und keilen dann los.« Der Set-Rezensent Süß vermutete, dass die ausschließlich männlichen Autoren vom Zorn gegen die angeblich linksliberale Übermacht in ihrer Zunft getrieben würden und zitierte die Verbalinjurien des Herausgebers Frank-Lothar Kroll. Mittelhessische Mainstream-Historiker, Klosterforscherinnen und geschichtspolitische Kammerjäger sieht Kroll am Werk. Stuben-Jakobiner-Sternchen-Innen sind für ihn jene, die eine regelrechte Kampagne führen würden mit dem Ziel, die Affinität der deutschen Aristokratie zum Nationalsozialismus zu entlarven. Der Tagesspiegel meinte zu der Causa: Historiker mit Schnappatmung. Restlos seriös dagegen die SZ-Doppelseite »Stadt der Fragen, Nürnberg und die deutsche Geschichte«. Die Publizistin Rachel Salamander plädierte dafür, den gigantischen Kongressbau der Nazis, der Nürnberg überdauert hat, klug zu nutzen. Wenn man diesen Bau in den Griff kriegt, dann doch mit Kunst und Aufklärung. Nürnberg ist doch für die ganze Welt die Stadt der Widersprüche und Ambivalenzen. Es ist die Stadt der Reichstage und der Reichsparteitage. Es ist die Stadt der Rassengesetze. Es ist aber auch die Stadt der Nürnberger Prozesse, also der Ort, an dem die Aufarbeitung der Geschichte begonnen hat. Nürnberg erinnert wie keine zweite Stadt die ganze Welt daran, Deutschland wird mit seiner Geschichte weiterleben, mit diesen Ungeheuerlichkeiten. Tja, und Hitler bleibt ein Aufmerksamkeitsmagnet. Andernfalls hätte Konrad Kujau einst nicht die Hitler-Tagebücher gefälscht und damit den Stern genarrt. Und es gäbe, 38 Jahre nach Helmut Dietls Stonk, keine weitere Verfilmung der absurden Geschichte. Gibt es aber, nämlich die RTL-Serie Faking Hitler mit Lars Eidinger und Moritz Bleibtreu. Stonk ist Satire, Faking Hitler Drama, erklärte der Showrunner Tommy Wosch im Tagesspiegel, während sich die Tageszeitung Die Welt unter der verheißungsvollen Überschrift »Einmal Knüller, immer Knüller« tatsächlich nur mäßig begeistert zeigte. Umso enthusiastischer ließ sich die Wochenzeitung Die Zeit aus. Nicht über Faking Hitler, sondern über Simone de Beauvoir und ihren erst kürzlich veröffentlichten Erstling »Die Unzertrennlichen«, der ursprünglich unbetitelt war. Mit einem Mal ist klar, am Anfang ihres Jahrhundertwerks steht der Tod einer jungen Frau, ihrer ersten Liebe, fixierte Iris Radisch die Bedeutung des Romans für die Autorin. Ob de Beauvoir wohl Gefallen an Leila Slimani gefunden hätte? Die Neue Zürcher Zeitung erwähnte, dass die marokkanisch-französische Schriftstellerin auf dem Berliner Literaturfestival im Frühherbst den Frauen zugerufen hat: Begeht einen Mord. Und nun erklärte Slimani im Interview: Ich finde, Frauen müssen ihren inneren Engel töten. Dieses kleine Mädchen, das lieb und nett ist und immer zuerst an die anderen denkt. Ich denke, um frei zu werden, muss man auch egoistisch sein und nicht allen gefallen wollen. Mag sein, dass das die ultimative Glücksformel ist. Aber bevor Sie, liebe Hörerinnen, Slimani entschlossen nacheifern, bedenken Sie bitte, dass die NZZ an anderer Stelle titelte: Glück allein macht auch nicht glücklich.
Arno Orzesek mit der Kulturpresseschau, dem Wochenrückblick. Ich bin Britta Bürger. Kommen Sie gut durch die Nacht.